Meine Damen und Herren, Autonomie und Sittlichkeit vertragen sich nicht, sagt Nietzsche. Autonomie und Sittlichkeit lassen sich miteinander vereinen, sagt Hegel. Hegel hat recht, sage ich. Nach diesen drei klaren Sätzen möchte ich eigentlich den Vortrag beenden, aber ich vermute, aus irgendeinem dunklen Grund wollen Sie auch noch eine Begründung dafür, dass diese drei Sätze richtig sind, und so müssen Sie also einen etwas längeren Vortrag ertragen. Genealogie der Moral lautet bekanntlich der Titel eines Werkes von Friedrich Nietzsche. Nietzsche leitet darin die Moral aus dem Ressentiment ab, aus Ohnmachtsgefühlen, aus Hass, Neid und Rache. Dass er selbst auf der Suche war nach einer neuen, einer anderen Form von Moral, auch das ist bekannt. Es ist eine radikalisierte Autonomie-Moral, die Autonomie gelöst von der Allgemeinheit des Gesetzes, stattdessen individualisiert, Autonomie jedes Einzelnen und nur jedes Einzelnen. Sittlichkeit ist bei Nietzsche nur noch ein Name für das Alte, das Herkömmliche, das Traditionelle. Er nennt die Sittlichkeit eine soziale Zwangsjacke. Die Menschheit habe diese früher einmal nötig gehabt, inzwischen benötige sie diese Zwangsjacke nicht mehr. Für Nietzsche schließen sich Autonomie und Sittlichkeit aus, entweder das eine oder das andere. Wir finden, schreibt Nietzsche, ich zitiere, als reifste Frucht an ihrem Baum, also am Baum der Sittlichkeit, das souveräne Individuum, das nur sich selbst gleiche, das von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome, übersittliche Individuum, Klammer auf, denn autonom und sittlich schließt sich aus. Zitat Ende. Autonomie und Sittlichkeit stehen bei Nietzsche in einem Konflikt. Beide sind bei Nietzsche nicht miteinander versöhnbar. In der Philosophie Hegels wird ein anderer Weg beschritten. Bekanntlich will Hegel Autonomie und Sittlichkeit, Moralität und Sittlichkeit miteinander vereinen. Ja, in der Philosophie Hegels sind beide aufeinander angewiesen, können beide ohne einander nicht sein. Wie Hegel über Sittlichkeit und Moralität denkt, das lässt sich anhand der Schriften des jungen Hegel nur zum Teil erörtern. Die Phänomenologie des Geistes bietet zwar eine Genealogie der Moralität, sie zeigt deren Entstehung aus der antiken Sittlichkeit, aber Hegel überführt die Moralität in der Phänomenologie nicht in eine neue, modernitätsverträgliche Form von Sittlichkeit. Vielmehr lässt er die Moralität in der Phänomenologie in die Gestalt des religiösen Bewusstseins übergehen. Gewissen und Subjektivität werden verwiesen auf das erlösende Wort, das die Versöhnung bereits ausgesprochen hat. Der letzte Satz im Kapitel Moralität lautet, Zitat, der erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als das reine Wissen wissen, Zitat Ende. Erst beim älteren Hegel wird die Moralität in eine eigene Sphäre der Sittlichkeit überführt. Die Phänomenologie bietet eine Genealogie der Moralität, und Genealogien können verschiedene, aber immer nur begrenzte Funktionen erfüllen. Sie können Schulen des Verdachts sein. Durch den Nachweis einer fragwürdigen Herkunft kann ein Phänomen kompromittiert werden. Diese Form der Genealogie liegt bei Nietzsche vor oder in der marxistischen Ideologiekritik. Kompromittierung durch Herkunftsnachweis aus niederen Sphären, also sei es des Trieblebens, sei es der materiellen Bedingungen, der Produktion. Bei Hegel hat die Genealogie eine andere Funktion. Zwar ist auch bei Hegel ein kritisches Element im Spiel, eine kritische Theorie der Herkunft. Sittlichkeit und Moralität haben eine Geschichte. Sie sind nicht immer schon gegebene überhistorische Gestalten des Geistes. Der Dogmatismus liebt es nicht, auf die Geschichte der Entstehung seiner Dogmen verwiesen zu werden. Die Geschichte ist der Feind des Dogmas. Und so ist die Genealogie an sich schon ein antidogmatisches, kritisches Geschäft. Diese kritische Funktion der Genealogie ist bei Hegel allerdings keine reine Schule des Verdachts. Sie hat vielmehr auch eine affirmative Komponente, ist immer auch affirmative Theorie, Nachweis der in der geschichtlichen Entwicklung vorhandenen Vernunft. Diese affirmative Seite genealogischen Denkens ist von ebenso großer Bedeutung wie die kritische. Stünde die kritische Funktion allein, würde sich das genealogische Denken dem Vorwurf aussetzen, eine Genetic Fallacy zu sein. Ein genetischer Trugschluss liegt immer dann vor, wenn schon der Aufweis der Genese genügen soll, um eine Idee zu blamieren. Aber für die Gültigkeit der Gesetze der Wasserverdrängung ist es gleichgültig, ob Archimedes sie in der Badewanne entdeckt hat. Entweder sie sind richtig oder sie sind es nicht. Im Blick auf die Moralität und die teils kritische, teils affirmative Funktion der Genealogie folgt daraus, die Moralität hat eine Geschichte. Diese weist beides auf, ihre geschichtliche Begrenztheit auf der einen, ihre relative Vernünftigkeit auf der anderen Seite. Die Begrenztheit der Moralität zeigt sich in der Phänomenologie, in Hegels Verschwisterung der Moralität mit der schönen Seele, was gerade auch angeklungen ist, mit der schönen Seele der Romantik, die bekanntlich in der Phänomenologie ein Begräbnis erster Klasse erhält. Sie zeigt sich des Weiteren in der Verschwisterung der Moralität mit der Französischen Revolution, mit der absoluten Freiheit und dem Schrecken, also dem Rousseauismus in der Revolution. Und ich habe den Eindruck, es gibt in der Revolution sehr viel mehr Rousseauismus, als Fetscher und andere haben anerkennen wollen. Die Begrenztheit der Moralität macht sich schließlich bemerkbar in der starken Betonung des Bösen und der menschlich begrenzten Möglichkeiten, das Böse zu verzeihen. In der Phänomenologie des Geistes ist die Verzeihung letztlich nur religiös denkbar. Was dies bedeutet, kann man durch einen Vergleich mit der Philosophie Hannah Arendt sofort erkennen. Hannah Arendt hat ihre Philosophie der Verzeihung in Vita Activa völlig ohne Religion begründet. Ich vermute, dass sie ähnlich wie Max Weber religiös unmusikalisch war. Ich könnte das auch noch näher ausführen bis zu ihrer Begräbnisfeierlichkeit. Die Verzeihung ist bei Arendt das große Heilmittel, das allein in der Lage ist, das durch eine Untat zerstörte Miteinanderhandeln wieder neu zu begründen, also das Netz der Praxis wieder neu zu knüpfen, das durch eine Untat zerstört worden ist. Aber bei Arendt begegnet etwa in ihrer Analyse des Falles Eichmann auch das Unverzeihliche, das, was Menschen einander nicht verzeihen können. Und das genau ist der Ort, an dem die Moralität in Religion übergehen kann. Bei Hegel ist die Moralität eine unvollkommene Gestalt des Geistes, zugleich aber eine, die ihr eigenes Recht und ihre eigene Vernunft besitzt. Hegel setzt Moralität im Grunde mit Reflexion und Subjektivität gleich, sodass die Moralität das ganze Recht moderner Vernünftigkeit für sich beanspruchen kann. Also modern wird von mir immer verwendet in diesem nicht hegelschen, präzisen Sinne, vom Christentum angerechnet zu werden, sondern ich meine die Zeit mit Aufklärung französischer Revolution bis heute. Also die Moralität hat das Recht der Reflexion, der Subjektivität für sich. In Verhältnisse sittlicher Unmittelbarkeit führt bei Hegel kein Weg zurück. Wenn es in der Moderne noch Sittlichkeit geben kann, dann muss sie die Reflexion und die Subjektivität aushalten können. Die Sittlichkeit muss in der Moderne durch die Gefahr ihres Selbstverlustes hindurch. Zwischen Moralität und Sittlichkeit tun sich mehrere Gegensätze auf. Und das sind Gegensätze, deren Hegel sich sehr wohl bewusst ist. Das vorgefundene sittliche und das selbstgegebene moralische Gesetz, das unmittelbar geltende und das reflektierte, das traditional gegebene und das je neu zu stiftende, das, was gut für uns und das, was gut für alle ist, das sind typische Gegensätze, auf die der Gegensatz von Sittlichkeit und Moralität zusteuert. Lassen sich diese Gegensätze miteinander vereinen oder müssen sie unversöhnt bleiben? Die Phänomenologie des Geistes kann zeigen, dass die Sittlichkeit der Antike in die Geschichte des Geistes gezogen wurde und dass sie in der Gefahr geschwebt hat, sich in den formalen Abstraktionen des römischen Rechts oder in der mittelalterlichen Entgegensetzung von Diesseits und Jenseits zu verlieren, um schließlich in der Aufklärung auf den Universalitätsanspruch der Vernunft und die moderne Gestalt der Moralität zu stoßen. In der Rechtsphilosophie lässt Hegel die Sittlichkeit vier Stufen durchlaufen: unmittelbare Einheit von Substanz und Subjekt, wie in der Antike, Glaube und Zutrauen, also eine erste Stufe, auf der sich die Unmittelbarkeit bereits verändert hat, aufgelöst hat, Reflexion, sowie schließlich darauf folgend das, was Hegel anstrebt, eine neue Vereinigung von Reflexion und Sittlichkeit. Der erste Einbruch der Reflexion in die Sittlichkeit vollzieht sich nach Hegel bereits bei den Griechen, bei Sokrates und bei den Stoikern. Die Sittlichkeit der Antike kann diesen Einbruch der Reflexion noch nicht aushalten. Im Falle des Sokrates etwa prallen Ansprüche aufeinander, die wie Sittlichkeit und Reflexion beide berechtigt, aber beide zugleich noch nicht, in der Antike noch nicht lebbar sind. In der Phänomenologie verweist Hegel auch auf die Antigone des Sophokles, auch sie ein Beweis für den in der Antike noch tragischen Konflikt, der durch die Entstehung der Subjektivität und deren Zusammenprall mit der Sittlichkeit entstehen muss. In der Antigone begegnet übrigens zum ersten Mal das Wort Autonomie, also Autonomie nicht bezogen auf ein politisches Gebilde, sondern auf ein Individuum. Der Chor nennt Antigones Entscheidung, sich selber zu töten, Autonomos. Antigone kann sich selber ihr Gesetz geben, aber das muss unter den Bedingungen antiker Sittlichkeit noch eine Entscheidung zum Tode sein oder zum sich einmauern lassen. Die große Frage Hegels war, ob sich die Tragödie im Sittlichen in der Neuzeit auflösen wird. In seinen jungen Jahren hat er daran vor allem im Blick auf die Macht der bürgerlichen Gesellschaft gezweifelt. Die bürgerliche Gesellschaft schien ihm zunächst derart mächtig zu sein, dass er eher an eine Tragödie im Sittlichen als an eine Komödie glauben wollte. Später war er überzeugt, dass sich die gegensätzlichen Mächte miteinander vereinen lassen. Es gibt für Hegel so etwas wie reflektierte Sittlichkeit, autonomieverträgliche Sittlichkeit, Traditionalität, die nicht unvernünftig ist, sondern den Stand geschichtlich erreichter Vernunft auf ihrer Seite hat. Was Hegel an Vermittlung von Moralität und Sittlichkeit vor Augen steht, wird oft abgetan mit dem Verweis auf die Überschwänglichkeit, mit der Hegel die Gegenwärtigkeit der Vernunft gefeiert haben soll. Die Sperrigkeit des Faktischen und Vorhandenen wird demnach geschönt durch eine unzulässige Verklärung des Bestehenden zum Vernünftigen. Hier ließen sich lange Listen dessen aufstellen, was Hegel in der Tat mit den Weinen der Ewigkeit versehen hat, von den Majoraten bis zur äußerst seltsamen Rechtfertigung der Monarchie, einer aus dem Begriff abgeleiteten Gewaltenteilung auf sowas können nur Philosophen kommen. Und also man könnte die Liste endlos verlängern. Gleichwohl, es ist nicht prinzipiell unvernünftig, sich der Wirklichkeit mit der Vermutung auf ihre Vernünftigkeit zu nähern. Das jeweils Neue ist nicht eo ipso besser als das Alte. Das Alte muss nicht, aber es kann durchaus das schon Bewährte sein, während das Neue erst noch einmal zeigen muss, was in ihm steckt. Etwas ist nicht schon dadurch, dass es überhaupt besteht, unvernünftig. Es scheint mir eine gewisse Gefahr der Transzendentalphilosophie zu sein, alles Bestehende zum bloß Faktischen, zum Gegensatz der Vernunft herabzusetzen. Aber das ist ein voreiliges Argument. Mit Aristoteles und Hegel lässt sich hermeneutisch-hypoleptisch an die schon vorhandene Vernünftigkeit anknüpfen. Und das ist weniger eine überschwängliche Feier nicht vorhandener Vernunft, als vielmehr der Versuch, philosophisch auf dem Teppich zu bleiben, eine Philosophie der Normalität zu entwickeln, in der die Norm aus der Normalität stammt, der Normalitätszustand und nicht der Ausnahmezustand die Regel ist. Hegel will die Moralität in die Sittlichkeit aufheben. Und dagegen wird nicht nur die Überschwänglichkeit seiner Vernunftvermutung, sondern oft auch die Absolutheit des Gewissens ausgespielt. Hegel rückt das Gewissen in die Nähe eines Subjektivismus, nahe an die Eitelkeit der Willkür, die Heuchelei, den Probabilismus, die Ironie. All dies sind Gestalten, in denen das Subjekt sich über die Allgemeinheit des Sittengesetzes hinwegsetzt und nur noch sich selber genießt. Aber Hegels Betrachtung des Gewissens ist der Ambivalenz dieser inneren Institution durchaus angemessen. Hegel ist ja durchaus bereit, die formale, Betonung auf formale, die formale Absolutheit des Gewissens anzuerkennen. Er nennt es die absolute Berechtigung des subjektiven Selbstbewusstseins. Die absolute Berechtigung. Aber das Gewissen kann eben auch, wie es im Mittelalter immer wieder betont worden ist, ein irrendes Gewissen sein. Sich auf das Gewissen zu berufen, kann auch bedeuten, jede weitere Diskussion abzubrechen und sich auf einen Standpunkt zurückzuziehen, der nur noch einem selber einsichtig ist. Dem Gewissen ist, auch das ist traditionelle Lehre, zu folgen. Man muss ihm immer folgen. Aber damit ist, wer seinem Gewissen folgt, nicht eo ipso exkulpiert. Er muss die Folgen seiner irrigen Entscheidung tragen, auch wenn es eine Gewissensentscheidung gewesen ist. Nach Hegel gehört die Anrufung des Gewissens in Zeiten, in denen die vorhandene Welt der Freiheit keinen Raum gibt und man wie ehemals Sokrates oder die Stoiker sich aus der Welt in die Innerlichkeit zurückziehen muss. Das heißt, die Berufung auf das Gewissen ist ein Notbehelf, ein notwendiger Notbehelf, aber eben auch einer, der spezifisch ist für Lagen, die normale Lagen nicht sind. Was bei Sokrates noch die Entscheidung eines Einzelnen war, wird in der Neuzeit universal. Moralität und Reflexion werden zur Sache des Menschen selbst. Es entsteht eine Spannung zwischen der Menschheitsmoral und den konkreten sittlichen Verpflichtungen, die von Mitgliedern einer Familie oder Bürgern eines Staates zu erfüllen sind. Rousseau war der Erste, der darauf aufmerksam gemacht hat, wie schwierig es in der Neuzeit wird, Mensch und Bürger zugleich zu sein. Der Kosmopolitismus galt ihm als eine Flucht vor der Verantwortung des Bürgers. Der Patriotismus wiederum schien ihm in der Gefahr zu schweben, zum Chauvinismus zu entarten. Misstraut den Kosmopoliten, schreibt er im Emil, die in ihren Büchern Pflichten in der Ferne suchen, die sie selbst in ihrer Nähe nicht zu erfüllen geruhen. Mancher Philosoph liebt die Tataren, damit er seinen Nächsten nicht zu lieben braucht. Zitat Ende. Zwischen universaler Moralität und konkreter Sittlichkeit gibt es keine prästabilisierte Harmonie. Die eine, die Sittlichkeit, ist parteilich, interessiert an dem, was gut für uns ist. Die andere, die Moralität, ist unparteilich, will allen Menschen das Gleiche geben, weil doch alle Menschen sind. Aber was der eigenen Familie und dem eigenen Staat gegeben wird, steht nicht in gleicher Intensität für alle anderen Familien und alle anderen Staaten dieser Erde zur Verfügung. Wer wiederum nur den Menschen kennt, kennt keine eigene Familie und keinen eigenen Staat. Eine Ordnung der Verpflichtungen ist nur hierarchisch möglich, indem man entweder die Moralität der Sittlichkeit überordnet oder aber die Sittlichkeit der Moralität, wie dies bei Hegel geschieht. Kann man die Moralität der Sittlichkeit überordnen? Ich meine, nein. Eine Überordnung der Moralität findet sich heute in den Theorien der globalen Gerechtigkeit bei einigen Rawls-Schülern oder in der Diskurstheorie von Habermas. Die universale Verpflichtung erhält den Vorrang vor dem Ethos, sei es, dass man die Rawlsche Ursituation auf die Menschheit überträgt, der Mensch dem Menschen eins zu eins gegenübertritt, sei es, dass das, was gut für alle ist, dem Ethos einer Gemeinschaft übergeordnet wird. Wo dies geschieht, kann es Patriotismus nur noch in der Form des Verfassungspatriotismus geben, oder es gibt ihn überhaupt nicht mehr, da man sich bereits in einer postnationalen Konstellation wähnt. Verfassungspatriotismus ist aber überhaupt kein Patriotismus im traditionellen Sinne des Wortes. Es ist nicht die traditionelle Liebe zum eigenen, fordert der Verfassungspatriotismus, doch die Anerkennung jener Teile moderner Verfassungen, die wie die Menschenrechte sowieso schon universal sind. Also was daran patriotisch sein soll, das zu lieben, was allen gemeinsam ist, ist mir nicht einsichtig zu machen. Die Überordnung der Moralität über die Sittlichkeit scheitert daran, dass man von einem Vater nicht verlangen kann, alle Kinder dieser Erde so zu lieben wie die eigenen. Sie scheitert daran, dass man nicht allen Ländern genauso verpflichtet sein kann wie dem Vaterland. So gesehen hat McIntyres ironische Formulierung, liberale Universalisten seien schlechte Soldaten, eine gewisse Berechtigung. Der englische Dissenter William Goodwin, das ist der, der mit Mary Wollstonecraft verheiratet war, hat in seinem berühmten Fire Case ein Beispiel dafür gegeben, wohin eine konsequent rationalistische Moralität moderner Unparteilichkeit führt. Sein Beispiel ist der Ausbruch eines Feuers und es wird die Frage so gestellt, dass man nur eine von zwei Personen bei diesem Feuer retten kann. Welche von den zwei Personen soll es sein? Bei Goodwin steht zur Wahl, ob man Fenelon, den berühmten Verfasser des Telemark, oder den eigenen Vater retten soll. Nach Goodwin ist die Entscheidung einfach. Man hat Fenelon zu retten, weil er für das Glück der Menschheit einen entschieden größeren Beitrag leistet als der eigene Vater. Verallgemeinerung und Unparteilichkeit als Kriterien der Moralität stoßen, wie in diesem Fall zu sehen ist, an die Grenzen der Sittlichkeit. Sittlichkeit ist nicht unparteiisch. Man steht nicht jedem Menschen im Grad gleicher Verpflichtung gegenüber. Also angenommen, Sie hätten jetzt bei diesem Feuer Ihre eigene Frau gerettet und sie bedankt sich nachher und dann sagen Sie zu ihr, ach, das hätte ich für jeden anderen auch getan. Verpflichtungen der Nähe sind stärker als Verpflichtungen der Ferne. Sie sind einem direkt und persönlich aufgegeben und man kann sich ihnen nicht durch Verweis auf den Menschen entziehen. Es wiegt schwerer, dem Bruder nicht zu Hilfe zu eilen, als einem Fremden, heißt es bei Aristoteles. Die darin ausgesprochene Rangordnung ist durch den neuzeitlichen Universalismus nicht außer Kraft gesetzt. Wer wie etwa Singer fordert, man müsse sich um der Armen dieser Erde willen, aller Habe entledigen, derer man selbst zum Überleben nicht bedürfe, stellt supererogatorische Forderungen. Wer sie erfüllen und ein heiligmäßiges Leben führen will, der kann dies tun, aber hierbei handelt es sich nicht um Pflichten, die man jedermann ansinnen kann. Es bleibt also, große Überraschung, meine Damen und Herren, die zweite Möglichkeit, die Überordnung der Sittlichkeit über die Moralität. Hegel versteht dies so, dass die Moralität sowohl anzuerkennen als auch in ihrer Reichweite zu beschränken ist. Die Moralität wird in ihrer Universalität anerkannt, sie wird zugleich als abstrakt und für die sittliche Orientierung nicht ausreichend kritisiert. Die Moralität wird zu jener Sphäre geschlagen, das habe ich vor allem von Herrn Sieb gelernt, die bei Hegel universal ist, das heißt zur bürgerlichen Gesellschaft. Diese ist bei Hegel bereits tendenziell Weltgesellschaft und sie ist bei Hegel der Ort des Menschenrechts. Hier hat die Moralität, wie es § 242 Rechtsphilosophie heißt, bei aller allgemeinen Veranstaltung genug zu tun. Die Abstraktion liegt darin, dass aus der Perspektive des universalen Rechts und der universalen Moralität der Mensch nur als Mensch betrachtet wird, sei es als Arbeitswesen, sei es als Bedürfniswesen, sei es als Wesen mit gleichen Rechten und Pflichten. Diese Abstraktion lässt sich nach Hegel nur wieder gut machen, wenn durch Familie und Staat das abstrakte Menschenwesen wieder zu einem Menschen mit Herkunft wird, also mit familialer, nationaler und wohl auch religiöser Zugehörigkeit. Hegels Versuch, die Moralität anzuerkennen, sie zu beschränken und sie mit der Sittlichkeit zu vereinen, kann man am berühmten Paragraph 209a der Rechtsphilosophie ablesen. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener und so fort ist. Hegel will diese Emanzipation des Menschen, der übrigens eine Anspielung ist auf Galater 3,28, er will diese Emanzipation anerkennen, er will sie aber nicht, wie Marx im Artikel über die Judenfrage, durch die Aufgabe von Religion und Nation erkaufen. Die Reduktion des Menschen auf die abstrakte Null der bürgerlichen Gesellschaft soll vermittelt werden mit dem sittlich konkreten Leben, das der Mensch als Mitglied einer Familie, als Bürger eines Staates oder Mitglied einer Gemeinde führt. Hegel nennt den Menschen der bürgerlichen Gesellschaft das Konkretum der Vorstellung, also Betonung auf Vorstellung, und das heißt mit anderen Worten, dass hier ist die Vorstellung des Menschen zu Hause, nicht der Begriff des Menschen. Die bürgerliche Gesellschaft erweist sich bei Hegel als Ort eines universalen Rechts sowie als Ort, in dem die Moralität mit ihrem Universalitätsanspruch genug zu tun hat. Ich verstehe dieses genug zu tun hat als eine abschätzige Bemerkung über die Moralität. Hegel traut der Moralität nicht zu, die Mängel der bürgerlichen Gesellschaft beheben zu können. Die bekannten Mängel, wie Hegel sie darstellt, die sich ja heute nun globalisiert haben, also insofern sind wir nicht weiter als damals, der Gegensatz von Arm und Reich, die Bildung eines Pöbels, die nur formelle Anerkennung in dieser Sphäre, das alles wird von der Moralität nur punktuell, nicht aber grundsätzlich überwunden. Die institutionalisierte Sorge der Standesgenossen füreinander ist einer subjektiven und zufälligen Caritas überlegen. Sie ist der haushoch überlegen. Der Sozialstaat, müsste man im Blick auf die heutige Lage sagen, übertrifft die ad hoc Caritas des barmherzigen Samariters. Die Moralität hat nicht nur genug zu tun, sie hat viel zu viel zu tun, sie hat mehr zu tun, als sie überhaupt leisten kann. Anders als Kants Entwurf des ewigen Friedens geht die Rechtsphilosophie an ihrem Ende bekanntlich nicht über die Vielzahl der einzelnen Staaten hinaus. Die Sittlichkeit kulminiert innerhalb des Staates in der Aufopferung des Einzelnen für das Bestehen der Gemeinschaft. Das ist der einzige Punkt, an dem nun von etwas Außerordentlichem einmal die Rede ist. Allerdings beschränkt Hegel das auf den Stand der Tapferkeit. Das ist für ihn nichts, was er von allen verlangt. Auf diese Kulmination im Opfer des Einzelnen folgt nun keine Lehre von einer universalen, über die Staaten und Völker übergreifenden Sittlichkeit. Am Ende steht ein formelles Recht und ein bloßes Sollen, ein Kampf der Staaten um Anerkennung, der von keiner übergeordneten Macht geschlichtet wird, es sei denn, dass man die Weltgeschichte als diese Macht betrachtet. Kann die Philosophie im Zeitalter der Globalisierung bei einer solchen Lehre stehen bleiben? Wird nicht im globalen Dorf der Medien das Fernste zum Nächsten? Zeigen nicht die Migrationsströme der neuen Völkerwanderung, dass die Staaten mit den Problemen von Asyl, Einwanderung, Integration konfrontiert sind, das heißt mit dem Anspruch des Menschen, irgendeinen Ort zum Leben zu haben oder mit dem Anspruch, das eigene sittliche Leben und das Leben fremder Menschen miteinander verträglich machen zu müssen. Immer mehr internationale Organisationen, immer mehr internationaler Regelungsbedarf, das Gewicht universaler Anforderungen wächst, aber wächst dementsprechend auch das Gewicht universaler Verpflichtungen. Meines Erachtens bleibt die Überordnung der Sittlichkeit über die Moralität bestehen. Was man den eigenen Kindern schuldet, steht für die Kinder dieser Welt nicht in gleicher Weise zur Verfügung. Es sei denn, man hätte unbegrenzte Mittel. Was ich meiner Gemeinschaft gebe, kann ich nicht zugleich allen anderen Staaten dieser Erde zukommen lassen. Wo die Welt sich globalisierend immer mehr nivelliert und sich in Macworld zu verwandeln beginnt, wächst das Recht am eigenen. Die Antwort liegt nicht in der Zuspitzung zur Alternative entweder Moralität oder Sittlichkeit. Die Antwort liegt in einer Stufung der Verpflichtungen. Man erfülle zunächst die der Nähe und wenn diese erfüllt sind, wende man sich der Welt und dem Menschen zu. So müssen wenigstens wir, die ethischen Normalverbraucher, verfahren. Die umgekehrte Reihenfolge sei denen überlassen, die Vater und Mutter verlassen und nichts mehr kennen, was ihr eigenes ist. Meine Damen und Herren, Autonomie und Sittlichkeit vertragen sich nicht, sagt Nietzsche. Autonomie und Sittlichkeit lassen sich miteinander vereinen, sagt Hegel. Hegel hat recht, das habe ich Ihnen gleich gesagt, aber Sie wollten es nicht glauben und deswegen musste ich jetzt länger sprechen, als ich wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.